Geschwister, wir feiern heute das Abendmahl. Und das ist für mich immer ein ganz besonderer Gottesdienst. Je mehr ich dieses Mal feiere, je mehr ich also auch darüber nachdenke, umso mehr gewinnt es für mich persönlich an Tiefe. Weil die Hauptaussage die ist, ich möchte es mal salopp sagen, Jesus möchte dir auf die Pelle rücken. Du nimmst ihn auf in Brot, in Wein. Du verinnerlichst ihn. Und das ist kein körperliches Geschehen, das ist ein geistliches Geschehen. Das Geistliche, das Körperliche vereinigen sich. Und sie setzen etwas frei, wie bei der Schöpfung. Gott schuf die Menschen aus Staub. Er formte ihn. Und dann gab er ihm seinen Geist und er wurde eine lebendige Seele. Und genauso ist das also auch dort. Das ist ein geistlicher Schöpfungsakt, der dort geschieht, den wir im Glauben ergreifen dürfen heute Morgen. Wir haben am letzten Sonntag, Pfingsten gefeiert. Die Gemeinde Jesu weltweit hat Pfingsten gefeiert. Die Gemeinde Jesu. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu weltweit. Sie setzt sich aber aus verschiedenen Nationen, Menschen zusammen. Ich sage immer das eine, die Gemeinde Jesu ist ein großer Konzern weltweit. Aber sie hat nur einen Chef. Ja, Jesus. Und so ein Konzern fällt ja auch in verschiedene Teile. Aber versteht ihr, wenn ich mit einer Bruder, mit einer Schwester, man sagt das ja so schön hochgestochen, aus einer anderen Denomination zusammenkomme, man erlebt sehr schnell, ist Christus der Herr, ist Christus das Zentrum, Mittelpunkt, dann sind wir eins. Wir gehören zu diesem wunderbaren Leib Jesu. Wir haben also, wie gesagt, den Geburtstag der Gemeinde Jesu gefeiert. Diesen Geburtstag, der uns ja in Apostelgeschichte Kapitel 2 von Lukas berichtet und überliefert wird. Ihr kennt alle diese Geschichte, Lukas Kapitel 2. Die Gemeinde war zusammengekommen, diese 120, sie beteten. Plötzlich fiel der Heilige Geist in Feuerzungen auf sie herab. Sie redeten in anderen Zungen. Petrus hielt die Ansprache. 3000 bekehrten sich und wurden der Gemeinde hinzugetan. Das ist jetzt nur die kurze Zusammenfassung. Wenn ihr diesen Text in aller Ruhe lest, wenn ihr euch diese Zeit nehmt, wenn ihr ihn betend lest, dann werdet ihr merken, dass Lukas eine ganz bestimmte Absicht hat. Er schafft es, den Leser an die Hand zu nehmen und ihn in das Geschehen mit hineinzunehmen. Es ist also wirklich so, ich möchte sagen, da läuft vor dem geistlichen Auge ein Film ab. Man ist plötzlich mittendrin. Und was erlebt man? Man erlebt die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Halleluja! Die Geburt. Ich hatte das Vorrecht, bei den Geburten unserer Kinder dabei zu sein. Und ich denke und ich glaube, es gibt nicht viel Größeres, wie das mitzuerleben und zu erfahren. Eine Geburt. Diese Dramatik, die dahinter steckt. Die Wehen, die einsetzen, immer stärker werden. Die Schmerzen, die Frau aushalten muss. Und dann plötzlich das Wunder. Das Kind, der neue Mensch, ist da. Und wenn man das miterlebt und sieht, wenn man dann dieses kleine Wesen im Arm hält, dann staunt man darüber. Ist alles dran. Ist alles da. Alles schon vom Schöpfer angelegt. Es ist angelegt, aber was soll es jetzt? Es muss wachsen. Die Eltern werden ja auch so, nun ist es geschafft und alles andere läuft wie von selbst. Ist das so? Dann geht die Arbeit los. Seht ihr, ein Kind kann sich nicht aussuchen, in welche Familie es hineingeboren wird. Und ich habe gerade gesagt, und du wirst in die Gemeinde Jesu hineingeboren als sein lebendiges Glied. Und der Heilige Geist weiß schon ganz genau, wo er dich platzieren möchte. In dieser Gemeinde. Geschwister, Eltern, die sich auf die Geburt vorbereiten, die bereiten ja alles für die Zeit danach vor. Da werden die Anschaffungen gemacht, Kinderwagen, Kinderbett. Es ist alles da, es ist alles vorhanden. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Apostelgeschichte. Und wir sehen auch das eine. Der Heilige Geist hat vorgesorgt. Es ist alles da und es ist alles vorhanden. Der Heilige Geist hat vorgesorgt. So wie es nämlich dort geschildert wird, so ist es heute immer noch. Und auf diesen Aspekt möchte ich jetzt nämlich heute Morgen kurz mit euch eingehen. Es steht dort, als die Menschen, diese 3000 hinzugetan wurden, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Als ich mich jetzt noch einmal mit diesem Text beschäftigte, mir dieser Aspekt der Geburt für die Gemeinde und für den Leib Jesu und den Einzelnen wichtig wurde, da wurde mir dieser eine Vers auch noch mal sehr deutlich und sehr plastisch vor Augen gestellt. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und da dachte ich, ja Herr, das ist es. Da ist dokumentiert, so wie es im Praktischen ist. Im Natürlichen, für ein neugeborenes Kind, so ist es auch die Praxis für die neugeborenen Christen. Vorweg, wie wird man Christ? Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Auch das ist beschrieben. Das Wort wurde verkündet, die Menschen waren getroffen und sie fragten, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, tut Buße. Lasst euch taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße heißt nichts anderes als Umkehr, das alte Leben hinter sich zu lassen. Zu erkennen, ich bin auf einem verkehrten Weg gewesen. Habt ihr nicht schon einmal diesen Gedanken gehabt, wenn ich doch noch einmal von vorne anfangen könnte, alles hinter mich lassen könnte, ein Cut setzen zu dem alten Leben, neu aufbrechen? Bitteschön, hier haben wir die Einladung. Uns in die Arme Jesu fallen zu lassen, Buße zu tun, umzukehren. Tut Buße, lasst euch taufen. Was heißt Taufe? Die Taufe ist der bewusste Schritt in den Tod Jesu hinein, das Alte, wie gesagt, hinter sich zu lassen. Und er dokumentiert das eine, nämlich ich bin wiedergeboren. Ich bin neu geboren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes hat mich angehaucht, so wie es dort in der Schöpfung steht. Und der Geist Gottes, der tot war durch die Sünde, er wird neu geboren. Buße, Bekehrung, Wiedergeburt, Empfang des Heiligen Geistes. Das ist doch ein Riesengeschenk. Ich habe es jetzt nur ganz kurz gestrichen, damit auch deutlich wird, wir als Familie feiern nämlich dieses Mal. Und alle Nachfolger, alle Kinder Gottes sind eingeladen, an diesen Tisch der Gnade zu kommen. So, und jetzt möchte ich noch einmal das mit euch kurz betrachten. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Also wenn dieses Kind da ist, was braucht es als erstes? Nahrung. Ein Kind, ein Baby, das hungrig ist, was tut es? Es wird schreien. Und so ist es auch bei dem neuen, bei dem wiedergeborenen Menschen. Er ruft nach dem Wort Gottes, nach der Nahrung, nach der lauteren Milch, steht es in der Bibel. Lehre der Apostel wird das beschrieben. Es ist diese wunderbare, lebensspendende Nahrung. Was bedeutet Lehre der Apostel? Zur damaligen Zeit hatten die noch nicht das Neue Testament, das war noch im Entstehen. Es war das Alte Testament gewesen. Als die Gemeinde Jesu mit dem Geist getauft war, als sie anfing, das Alte Testament noch einmal neu zu lesen, da hat sie etwas Wunderbares entdeckt. Ein Glaubensvater von mir sagte das immer auf den Bibelfreizeiten. Ihr müsst im Alten Testament auf jeder Seite Jesus entdecken. Und Jesus sagte es auch im Johannes Kapitel 5, ihr forscht in den Schriften des Alten Testaments zu den Pharisäern und ihr sucht darin das ewige Leben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das ganze Alte Testament ist nur eine wunderbare Vorbereitung auf den kommenden Messias. Lehre der Apostel. Wir sollen also begierig sein nach dieser wunderbaren Nahrung. Die baut unsere Seele und unseren Geist auf. Lehre der Apostel, Gemeinschaft. Was braucht also ein Kind, um sich gesund zu entwickeln? Gemeinschaft. Die Beziehung zur Mutter. Die Beziehung zur Mutter, zu den Eltern, zu den Geschwistern. Der Gesichtskreis wird sich immer mehr und mehr erweitern. Und auch das ist das Wunderbare. Ein wiedergeborener Mensch, ein Christ, wonach hat er Sehnsucht? Nach der Gemeinschaft. Mit den Brüdern und Schwestern. Deshalb seid ihr heute Morgen hierher gekommen. Und ich schaue nur in strahlende Gesichter. Halleluja. Die sich freuen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft, wie ich es schon sagte. Jetzt kommen wir zur nächsten, im Brechen des Brotes. Im Abendmahl. Die Urgemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, steht in der Apostelgeschichte drin, traf sich täglich. Die hatten noch ein bisschen mehr Zeit wie wir. Sie trafen sich täglich und sie hielten auch täglich gemeinschaftlich das Abendmahl. Warum war das so wichtig gewesen, für sie dieses Mahl zu feiern? Das Geschehen, das damals in Jerusalem sich doch abspielte, mit dem Tod Jesu, das war doch allen noch präsent. Da wurde doch sicherlich an allen Ecken in Jerusalem immer noch drüber diskutiert. Und als die Gemeinde Jesu täglich dieses Mahl feierte, was feierten sie? Sie feierten den Tod und die Auferstehung Jesu. Sie feierten den Sieg, der errungen wurde. Halleluja! Die Auferstehung. Wenn ihr einmal Dokumentationen seht, auch weltliche, so gibt es ja, ne, auch im Fernsehen, wo über berichtet wird, über die Entstehung der Urgemeinde, da werdet ihr eins hören, das, was die Durchschlagskraft des Evangeliums war, das war die Auferstehung, dass der Tod besiegt war. Und die sagen das selbst, also diese Historiker, die sich damit beschäftigt haben. Das war für die Heiden attraktiv gewesen. Der Tod ist besiegt. Sie rannten Türen ein. Diese Heiden, die dort lebten, die hatten eine Wahnsinnsangst vor dem Tod. Und deshalb hatten diese Kulte, die ihnen das ewige Leben irgendwie versprochen hatten, wahnsinnigen Zulauf. Ist genau wie heute mit der Esoterik. War damals nicht anders. Aber hier wurde etwas Konkretes angeboten. Der Tod ist besiegt. Und das Abendmahl ist der Sieg Jesu, den wir feiern. Amen. Ja, ich merke schon, das wird immer besser. Im Brechen des Brotes. Abendmahl heißt auch auf Lateinisch Eucharistie, das heißt Danksagung. Danksagung. Das hat die Gemeinde, die Kirche hier so wirklich erkannt. Wir feiern in dem Abendmahl die Eucharistie, die Danksagung für dieses wunderbare Geschenk der Auferstehung. Und das führt uns nämlich zum nächsten, zum Gebet. Gebet ist das Atemholen der Seele und des Geistes, sagt man so schön. Aber Gebet, liebe Geschwister, ist noch mehr. Gebet, dazu gehört Lobpreis, dazu gehört Anbetung. Wir werden Gott nachher loben, preisen und anbeten nach dem Mahl. Das wollen wir, um Atem zu holen, um den Heiligen Geist in unsere Mitte hineinsprechen zu lassen, dass die Segensströme fließen. Geschwister, auch heute werden wir wieder, Annegrete und ich, hier vorne sein und Segensgebet anbieten und alle sind herzlich eingeladen zu kommen, sich den Segen abzuholen, zu beten, sich segnen zu lassen. Ich sage es auch immer, und wenn du glücklich und zufrieden bist, aber du hast dort einen Menschen, für den du also betest. Auch dann darfst du diesen priesterlichen Dienst kommen, nach vorne kommen und wir werden gemeinsam beten. Und diese Zeit, die wir uns nehmen im Lobpreis, die soll eine Zeit des Hörens sein. Wenn du hörst, du sollst zu einem Bruder, einer Schwester gehen, hast ein Wort oder etwas, dann tu es. Vereinigt euch im Gebet. Sprecht diesen Segen übereinander aus. Und wenn du ein Segenswort für die Gemeinde hast, dann komm nach vorne. Wir werden es gemeinsam prüfen. Das ist mit Gebet gemeint. Ich habe das heute Morgen nur alles kurz gestrichen. Aber haben wir nicht ein wunderbares XXL-Paket, wie man heute so schön sagt, geistlich? Amen. Und wir können dieses bewusst nehmen, indem wir nachher dieses Mal gemeinsam feiern, das Brot brechen. Und es dokumentiert auch das eine, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Denn, Geschwister, wir sind alle gleich. Wir sind alle nur abhängig von dieser einen wunderbaren und kostbaren Erlösung. Das ist ein Riesengeschenk. Wir wollen uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen. Vielleicht sind so Dinge in deinem Herzen, die dir bewusst werden. Und ich möchte sagen, du darfst jetzt abgeben an das Kreuz, wo diese Dinge hingehören. Du darfst abladen. Und so darfst du kommen und dieses Mahl empfangen, um dir Kraft zu holen, vielleicht Dinge neu anzupacken, neue Wege zu gehen, vielleicht Menschen anzusprechen, Dinge einfach zu ordnen. aber es soll herauskommen aus diesem Geschenk, das dir der Herr heute Morgen gemacht hat, das du angenommen hast. Deshalb lasst uns stille werden. Ich werde diese Gebetszeit dann abschließen mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute wieder eingeladen sind. Und dass du der Einladende bist. Deine Hände, deine Arme sind ausgestreckt nach jedem Einzelnen. Und du siehst die Herzen an. Du weißt, Herr, was ein jeder Einzelne braucht, die Situation, in der er sich befindet. Jesus Christus, und ich danke dir dafür, dass du alles bereithältst für jeden Einzelnen. Und jetzt setz unsere Herzen frei, dass wir uns in deine liebenden Arme werfen und dass dein Geist, Jesus Christus, uns zu diesen wunderbaren neuen Quellen führen kann. Amen. Amen. Amen.